Sarah Masüger, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Fragment hörst?
Ich denke an einen Teil, an ein Stück von etwas Größerem.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Assistenzkuratorin Sophia Nava im Gespräch mit Gästen.
Splitter, Snaps, Schnipsel und Shots. Fragmente begegnen uns im Alltag in vielen Gestalten und Kontexten. Wo begegnen dir, Sarah Masüger, Fragmente in deinem Alltag? Oder woran denkst du, wenn du Fragmente im Alltag hörst?
Ich denke vielleicht auch an Fragmente in einem Handlungsablauf. Also zum Beispiel, wenn ich eine Zahnpastatube öffne, dann ist es ein Fragment von einer Handlung, die größer ist als das. Ich glaube aber auch, dass wir selbst Fragmente in einem Beziehungsnetz sind und dass es dabei immer darauf ankommt, aus welcher Position wir das Ganze betrachten. Also wenn ich zum Beispiel einzoome in ein Detail, dann wird plötzlich ein Detail ein Universum. Wenn ich auszoome, wird ein Planet ein Fragment. Von dem her hat das ganz viel auch mit Nähe und Distanz Name zu tun.
Das finde ich schön, dass du Planet ansprichst. Für mich hat das nämlich auch immer viel mit Weltwahrnehmung zu tun oder auch der Frage, wie wir die Welt überhaupt so portionieren können, dass wir sie sehen können. Und eben wenn wir jetzt gerade an die Weltkugel denken, dann ist es ja eigentlich nicht möglich, diesen geometrischen Körper aus einer Perspektive ganz betrachten zu können, sondern man muss ihn aufsplitten, man muss ihn fragmentieren, man muss ihn in verschiedene Teile zerlegen. Aber auch wenn wir daran denken, wie wir Informationen bekommen, wie wir Informationen verarbeiten, dann sind das ja oft Teile, dann sind das Wörter, die zu Sätzen werden, die wir dann intellektuell verarbeiten und sich so eigentlich auch unser Wissensnetzwerk ergibt und weiterentwickelt. Und dann auch ganz spezifisch oder handgreiflich ja auch Dinge, die kaputt gehen im Alltag. Das passiert ja auch immer wieder. Nicht geplante Fragmente sozusagen, wo wir dann entscheiden müssen, flicken wir die, also bauen wir die wieder zusammen, benutzen wir die weiter oder können wir die irgendwie sonst recyceln oder wiederverwenden. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, die das Fragment für uns im Alltag bietet. Die Ausstellung Fragmente vom Suchen, Finden und Zeigen des Unvollständigen befasst sich ja mit dem Fragment in der Kunst, mit dem Fragmentarischen in der Kunst. Wir machen im Bündner Kunstmuseum neben den klassischen Wechselausstellungen und der permanenten Sammlungspräsentation ja auch immer wieder Ausstellungen, die sich mit Aspekten beschäftigen, die bei uns in der Sammlung und im Haus sehr präsent sind und gewissermaßen einen neuen Blick auf die Sammlung, auf altbekannte und neue Kunstwerke ermöglichen. Und das ist auch bei dieser Ausstellung der Fall. Das Bündner Kunstmuseum hat ja eine von außen schon sichtbare Fragmentierung, wenn man an die Bausubstanz denkt. Es sind zwei Häuser, die sehr unterschiedlich aussehen von außen und die eine ganz eigene Geschichte mitbringen. Und spätestens, wenn man sich dann durch die historische Villa Planta bewegt, dann werden diese Fragmente auch sichtbar, zum Beispiel in den Fresken, die teilweise ja wieder freigelegt wurden und die auf eine Zeit verweisen, in der die Villa Planta eine ganz andere Funktion hatte, als sie heute als Museum hat, nämlich ein Wohnhaus war. Auf diese Familiengeschichte, auch auf die Entwicklung der Stadt Chur, wo das Haus früher stand und so weiter. Also da sind in den Fragmenten ganz viele kleine Geschichten angelegt, die sich dann zu etwas Größerem zusammenfinden oder zusammenspinnen lassen. Und diese Reflexion über die eigene Geschichte, die findet auch in der Sammlung statt. Und die Ausgangslage für die Ausstellung war gewissermaßen diesen Blick von außen, den man, wenn man aufs Museum zuläuft, hat, nach innen zu wenden und auf die Sammlung anzuwenden. Und die besteht natürlich aus Kunstwerken, die von Künstlerinnen und Künstlern erschaffen wurden. Und da ist natürlich auch die Frage, oder stellt sich schnell die Frage, wie gehen Künstlerinnen und Künstler mit dem Fragment um und mit dem Fragmentarischen um? Und deshalb freut es mich insbesondere, dass du dich heute bereit erklärt hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Du bist ja als Künstlerin auch mit dem Fragmentarischen unterwegs, beschäftigst dich immer wieder mit dem Fragment. Du hattest auch 2018 eine Ausstellung bei uns im Labor, in der es eben auch um den, der Titel sagte es schon, Teilkörper oder auf Englisch Fragmentary Body ging, also ein Körperfragment oder beziehungsweise auch die Frage, wie sich der Raum und das Fragmentarische zueinander verhalten. Darauf kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen, wenn wir über deine Arbeit sprechen. Aber so diese Frage des Fragmentierens oder des Fragmentarischen in der künstlerischen Praxis ist so der rote Faden, der sich durch diese Ausstellung leitet und die Kunstgeschichte ja auch eigentlich schon seit ihren Anfängen beschäftigt. Das geht los, eigentlich seit es Kunst gibt. Da war Vollständigkeit eigentlich sehr lange ein Idealzustand, den man als Künstlerin oder als Künstler erreichen sollte. Im besten Falle die Natur so nachahmen oder Formen aus der Natur so nachahmen, wie sie sich zeigen. Im besten Falle übertreffen, wenn das sogar noch geht, also besser zu sein als die Natur. Und da galt Vollständigkeit und die vollständige Form eigentlich lange als Idealzustand. Und das ändert sich dann eigentlich so im 19. Jahrhundert und dann auch in der Moderne, wo dann eben Unvollständigkeit oder auch das Fragment, das fragmentierte Objekt in den Fokus rückt und auch das Potenzial dieses Fragments künstlerisch untersucht wird. Und ein Objekt oder eine Gattung, in der das sehr stark passiert, auch die Diskussion darüber, die Theorie darüber entwickelt wird, ist die Skulptur. Wenn wir da gerade an die Rezeption der Antike denken, wie sie in der Renaissance stattfindet, mit Michelangelo und dem Non Finito und dann später auch Rodin, der sich ja ganz stark auf Michelangelo bezieht und dieses nicht vollständig oder nicht fertige Objekt ja auch wahnsinnig faszinierend findet und in diesem Nicht-Fertigen ein riesiges künstlerisches Potenzial auch sieht. Dinge, die eben nicht gesagt werden oder die nicht gezeigt werden, so anzuteasern oder anzureißen, indem sie eben nicht materialisiert werden. Vielleicht hast du da auch gerade Bezüge aus deiner eigenen Praxis oder aus der Kunst, die dich beschäftigt, die dich interessiert, die sich mit dem Unvollständigen auseinandersetzen und auch dieses künstlerische Potenzial des Unvollständigen ausloten.
Ja, ich glaube, ich würde eher von der Praxis oder vom Machen her kommen. Ich arbeite sehr oft mit meinem eigenen Körper, weil es mich interessiert, gleichzeitig Modell zu sein und an meinem Körper zu arbeiten, also zum Beispiel die Form des Körpers abzunehmen. Und ich glaube, diese Doppelrolle, die verunmöglicht erstmal eine Distanznahme. Und die Distanznahme ist aber auch, die führt zu visueller Kontrolle oder Entscheiden. Das heißt, ich gehe 2, 3 Schritte zurück und sehe, was ich tue. Während ich, wenn ich gleichzeitig Modell bin, ist es unmöglich und ich bin eigentlich immer viel, viel zu nah dran und muss mich dadurch auf den Tastsinn verlassen. Und gekoppelt mit meiner Ungeduld führt das unweigerlich zu Ruinen, weil Fehlstellen entstehen, weil ich haptisch vielleicht nicht alles abtaste und das Material zu dünn ist und später beim Guss Dinge brechen. Es entstehen Überreste. Es hat viel mehr, ja, vielleicht mit einem Leftover von einer Performance zu tun, als mit diesem Vorstellungsbild von einem vollständigen Körper. In dem Sinne ergeben sich aus diesen Aktionen immer Fragmente, weil die Leerstellen Teil des Ganzen sind. Also vielleicht ist es auch so ein Übergang, um über Marion Baruch zu sprechen oder dieses die Leerstellen der Leerraum.
Ja, das finde ich sehr spannend, dass du, wenn du über die Materialisierung von Fragmenten sprichst, relativ schnell auf die Leerstelle zu sprechen kommst, also eigentlich die Abwesenheit von Material, die ja dadurch auch wieder eigentlich eine Anwesenheit simuliert oder eine Anwesenheit ermöglicht, indem sie eben abwesend ist. Also so dieses Zusammenspiel zwischen anwesend und abwesend. Okay. Da gibt es in der Ausstellung einige Kunstwerke, die sich damit auseinandersetzen. Ich habe auch einen Raum explizit der Leerstelle gewidmet oder dem dazwischen. Unter anderem, du hast es schon angesprochen, ist da auch eine Arbeit von Marion Baruch zu sehen, die sich ja mit Überresten aus der Textilindustrie beschäftigt, also seit einigen Jahren. Und diese, und das sagst, sie nennt das auch selber Skulpturen. Also das sind oft ja eigentlich zweidimensionale Textilien, die für die Zuschnitte für Kleider gedient haben und dann eigentlich so etwas wie Scherenschnitte haben, wenn sie dann eben Leftovers, hast du das ja auch genannt, sind. Und sie versteht es aber als dreidimensionale Objekte und inszeniert die auch im Raum als dreidimensionale Objekte. Und da finde ich das, was du eben angesprochen hast, dieses Potenzial und auch so dieses Zusammenbringen von Anwesenheit und Abwesenheit sehr spannend. Und was da ja auch jetzt auch in Bezug oder im Anschluss an deine Praxis spannend ist, finde ich, dass der Körper da ja auch immer mitschwingt. Also der Körper ist ja eigentlich das Ziel von Textil oder diesen Textilien ist es, den Körper zu bedecken oder den Körper einzukleiden. Und wir sehen im Ausstellungsraum eigentlich die Abfolge oder den Abdruck davon, das Material, das als Hülle gedacht ist, aber der Körper ist ja nicht mehr anwesend im Raum. Wir sehen einfach diesen Verweis auf den Körper in diesem Textil.
Das stimmt, und da gibt es diese Verbindung zu meiner Arbeit mit den Fingerabdrücken. Das ist quasi die Spur, die der Körper hinterlässt, dass die anwesend ist und gleichzeitig aber auch vielleicht einen Moment für die Besuchenden erschafft, wo man sich vorstellt, körperlich vorstellt, wie das entstanden sein muss. Genau.
Vielleicht kannst du da noch etwas mehr zu dieser Arbeit sprechen, die ja eigentlich einen ganzen Raum für sich auch einnimmt. Mit ihrer, also du hast den Fingerabdruck schon genannt, das ist die Ausgangslage oder das kleinste Teilchen sozusagen, mit dem du aber jetzt einen ganzen Raum auskleidest.
Ganz genau, die Arbeit mit den Fingerabdrücken, die ist in der Corona-Zeit entstanden. Und zwar hatte ich damals eine Frozen Shoulder, das heißt, ich konnte meinen Arm nur noch bis Bauchhöhe bewegen. Und das ist etwas, also so dieses war so eine doppelte Limitation oder Einschränkung. Und ich glaube, die Grenzen oder die von dem, was körperlich möglich und machbar ist, das interessiert mich in meiner Arbeit sehr. Genau, und deshalb habe ich eine Form gesucht, wie ich mit dieser Einschränkung arbeiten kann. Bin dann sehr schnell auf diese feinen, fragilen, kleinen Gesten gekommen. Gleichzeitig wurde Berührung plötzlich zu einer möglichen Bedrohung und Fragen, was habe ich alles schon angefasst heute? Wann wichtig. Und Berührung ist tatsächlich die Grundlage meiner Arbeit. Und deshalb habe ich versucht, diese Fragilität der kleinsten Geste sichtbar zu machen. Zum Prozess war das im Grunde so, dass ich mit einer Kerze gespielt habe. Und ich habe Zeige und Mittelfinger in den heißen Wachs getunkt. Und dann beim Zusammenpressen das auf einen Faden von beiden Seiten gepresst. Und so entstanden diese Negativräume von den Fingerabdrücken. Später habe ich sie galvanisiert, das heißt mit Kupfer, mit einer feinen Kupferschicht ummantelt. Und ich habe die Geste hunderte Male wiederholt. Und ich glaube, diese Wiederholung ist wiederum ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Kierkegaard sagt, Wiederholung und Erinnerung sind die gleiche Bewegung in entgegengesetzte Richtung. In dem Sinne hat das Wiederholen einer einfachen Geste, obwohl die Abdrücke nie ganz gleich aussehen, etwas davon, sich an die Zukunft zu erinnern. Also weil man über die Wiederholung einer alltäglichen Geste im Grunde dieses im Körper abgespeicherte Erinnern, das führt einen in die Zukunft. Und ich mag diese Bewegung, diese innere Bewegung von Zeitlichkeit sehr gerne.
Das Wiederholen hat ja auch etwas von Aneignen. Also je öfter man sich mit einem Gegenstand oder mit einem Objekt auseinandersetzt aus unterschiedlichen Perspektiven, desto vollständiger wird dieses Bild dann, wenn man diese einzelnen Ansichten zusammensetzt. Und eine Arbeit aus der Ausstellung, die du im Vorgespräch in diesem Zusammenhang auch genannt hast, ist diejenige von Miriam Kahn, in der es ja auch um eine Aneignung geht eines Objektes oder von mehreren Objekten, die tauchen immer wieder auf in unterschiedlichen Ansichten. Und das war für mich auch der Grund, weshalb diese Arbeit unbedingt in die Ausstellung musste, weil es so ein Inbegriff dafür ist, wie sich eine künstlerische Praxis mit dem Fragmentarischen ja auch ausdrücken kann, nämlich über dieses Suchende, über dieses Aneinanderreihen von Wiederholungen mit denselben Objekten aus unterschiedlichen Perspektiven, die dann in ihrer Ganzheit ein möglichst vollständiges Bild von etwas ergeben können. Sie müssen das nicht, aber es ist eine Form der Aneignung im Endeffekt auch oder der Möglichkeit der Aneignung. Und was jetzt bei Miriam Kahn dann auch geschieht, ist eigentlich so eine Art Zwischenraum, der dann entsteht oder so eine Art alternativer Raum, wo man nicht ganz weiß, ist das jetzt ein Wachzustand, ist das ein Schlafzustand, ist das ein Traum, ein Albtraum vielleicht auch. Also so Formen und Bewegungen, die uns bekannt vorkommen, die auch etwas Unheimliches haben, gleichzeitig auch eben so etwas Unbekanntes haben. Also ein Alternativraum, den man dadurch schaffen kann, aber auch eben diese Vielansichtigkeit und diese unterschiedlichen Perspektiven und diese fragmentarischen Perspektiven, die da entstehen können. Wenn wir darüber nachdenken, wie sich Fragmente materialisieren lassen, dann gibt es in der Ausstellung sehr unterschiedliche Medien, die uns begegnen. Wir haben jetzt mit Marion Baruch schon über Textil gesprochen. Die erste Arbeit, die uns begegnet, auch eine Skulptur, eine der ersten Arbeiten ist die von Markus Casanova, die aus Stein ist, also behauener Stein ist. Stein, Textil, dann eben Zeichnung bei Miriam Kahn, Bronze mit dem Ohr von Ohr Giacomettis von Meret Oppenheim, Videoarbeiten, aber auch Naturmaterialien, die direkt aus der Natur oder aus der Umgebung entnommen wurden und dann im Ausstellungsraum, in den Ausstellungsraum getragen werden. Also es ist eine sehr vielschichtige und sehr unterschiedliche Materialität, mit der man sich in der Ausstellung auseinandersetzen kann. Fotografie auch, genau, das ist ein sehr wichtiges Medium oder das sehr viel vorkommt, auch bei uns in der Sammlung. Und wenn wir jetzt über Räume nachdenken oder auch die Auseinandersetzung mit der Materialisierung von Fragment, dann haben wir es eben auch mit unterschiedlichen Medien zu tun, die behandelt werden. Also über den Körper haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Und das andere wäre für mich ganz klar die Landschaft oder die Umgebung oder eben auch die Räume. Da haben wir ja in der Sammlung auch einen Schwerpunkt sozusagen mit der Landschaft, mit der Landschaftsmalerei, aber dann eben auch die Frage, wie diese Auseinandersetzung mit der Landschaft auf einer künstlerischen Ebene auch in die Gegenwart, in der Gegenwart aussieht. Und da gibt es eine Arbeit, die in der Ausstellung ist von Esther von Plohn, die sich augenscheinlich mit Landschaft auseinandersetzt, auch wenn man am Anfang vielleicht nicht ganz genau weiß, in welcher Landschaft man sich befindet als Betrachterin. Aber es wird dann mit der Zeit klarer, welche Materialien einem dort begegnen. Und wenn wir da vielleicht nochmal darüber sprechen, wie auch die Fotografie als Medium mit der Perspektive und mit der fragmentarischen Perspektive arbeitet und die sich eigentlich auch zu Nutzen macht, um unseren Blick zu leiten. Und das, was du am Anfang so schön mit heraus- und hineinzoomen beschrieben hast, ja auch auf eine mediale Ebene bringt und uns als Betrachterin ermöglicht, uns Dinge, seien das jetzt Objekte oder Landschaften oder Umgebungen, anzueignen.
Es sind so viele mögliche Richtungen. Bei Miriam Kahn geht es ja ganz fest um dieses Umkreisen von einer Sache, die in der Skulptur oder in der Installation übernimmt das ja die Bewegung des Betrachtenden. in der Fotografie oder auch hier in der, das finde ich ganz schön bei Miriam Kahn, dass es so diese Perspektiven immer wieder über den Haufen wirft und von einer anderen Seite angeht und dadurch im Grunde dieses Ganze umreißt, aber auch in Frage stellt, also was alles das eine ist. Bei der Fotografie ist es, glaube ich, ganz oft diese Konzentration und dieses ganz bewusste Einzoomen. Mich interessiert natürlich diese Bewegung im Raum, die mit jedem Schritt einen neuen Aspekt einer Arbeit sichtbar macht. Das ist dieser Teil, den ich an der Skulptur so liebe. Also so dieses, dass sich das Ganze verändert. Und ich glaube, im Fall der Installation von den Fingerabdrücken ist es auch so, dass es fast für mich so ein Eindruck von Unterwasserbewegung hat und das Ganze, die ganze Installation, die sind diese, ich weiß nicht, 50 Fäden, an denen diese hunderte von Fingerabdrücken kleben oder hängen. Und die geraten in Bewegung durch den Luftzug, der die Besuchenden verursachen.
Wir haben jetzt viel über die künstlerische Auseinandersetzung oder das Potenzial dieser Auseinandersetzung mit dem Fragment für eine visuelle Praxis, sage ich jetzt mal, gesprochen. Wenn wir jetzt aber noch mal einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, ja, wie entstehen Fragmente überhaupt, dann gibt es in der Theorie zum Fragment, die jetzt nicht wahnsinnig breit ist, aber die es doch gibt, gibt es zwei Stränge, könnte man sagen, oder zwei Herstellungsformen. Die eine wäre über eine äußere Gewalteinwirkung, also ein Glas, das zu Boden fällt und bricht, oder jemand, der mit einem Hammer auf etwas draufschlägt und das geht zu Bruch. Ein Teil wird aus etwas herausgerissen und an einen anderen Ort gelegt oder gehängt. Das ist so die eine Möglichkeit, wie ein Fragment entstehen kann. Die andere ist über Zeit oder Zeitlichkeit, eine zeitliche Abfolge. Wenn wir zum Beispiel an die Architektur denken oder auch an die Skulptur, dann sind wir ja schnell bei der Ruine und dem Ruinösen und diesen Zwischenzuständen, die die Zeit am Material hervorbringen kann. Also etwas, das über einen gewissen Zeitverlauf immer mehr an Material verliert und dann im Endeffekt auch natürlich dem Untergang geweiht ist. Da ist vielleicht die Gletscherlandschaft von Esther von Plon ein Beispiel aus der natürlichen Landschaft, aus der Natur. Die Ruine wäre ein Beispiel aus der menschengemachten Landschaft. Da gibt es in der Ausstellung einen Raum, der ausschließlich der Ruine gewidmet ist und auch der Frage, wie sich Künstlerinnen und Künstler mit dem Ruinösen auseinandersetzen oder mit dem Ruinösen auch wieder produktive Zustände herausholen. Zum Beispiel das Plakatmotiv von Gaudenz Signorelle, das eine Säulenkombination zeigt, die teilweise anwesend ist und ein großer Teil, aber auch, das sieht man, ist abgebrochen, ist verschwunden. Vielleicht können wir am Bild der Ruine auch nochmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast mit dieser Zeitlichkeit, also diese Möglichkeit, nach vorne zu gehen, aber auch zurückzugehen. Und eigentlich auch das Fragment insofern etwas sehr Starkes sein kann, als dass es ein Teil von etwas Größerem ist, also eine Art Relikt, aber in diesem Relikt eigentlich auch eine sehr breite historische Zeitspanne abgebildet werden kann mit sehr, sehr wenig Material.
Ja, ich glaube, es ist ja immer auch die Frage, wie viel Leerraum dann eine Ruine braucht oder Umraum oder inwieweit das zu Überlagerung kommt mit zeitlicher, aber auch räumlicher Überlagerung mit dem Heute.
Wenn wir an Werke denken, die über Gewalteinwirkung entstanden sind in der Ausstellung, dann kommen mir immer diese Fotografie von Christoph Dräger in den Sinn, die wir in der Sammlung haben. Die zeigt ein Flugzeugwrack, das zusammengesetzt wird nach einem Absturz. Und der Prozess des Zusammensetzens, das wird ja ganz oft gemacht nach Abstürzen, um herauszufinden, was die Ursache war für den Absturz. Und er setzt dieses Flugzeugwrack auch räumlich wieder zusammen, weil er mit Bildern arbeitet, die aus einem CNN-Fernsehbeitrag entstammen. Und erstellt dann eigentlich auf der bildlichen Ebene auch wieder ein zusammengesetztes Bild aus unterschiedlichen Ansichten, also eigentlich eine Art von Ganzheitlichkeit oder ganzheitlicher Perspektive, die so gar nie existiert hat. Also ein Foto, das in gewisser Weise manipuliert ist, aber aus bestehenden Einzelansichten besteht. Und in dieser Serie The Most Beautiful Disasters in the World hat er das an mehreren Flugzeugwracks durchgearbeitet und hat die dann auch teilweise auf Jigsaw-Puzzles, also auf Puzzles, die man dann in Einzelteile zerlegen konnte, gedruckt und die dann auch wieder zusammengesetzt. Und zwei von denen haben wir auch in der Ausstellung. Also das ist auch eine Arbeit, die ganz stark damit spielt, wie Bilder entstehen überhaupt oder die Genese eines Bildes, die Visualisierung von etwas, das in der Welt passiert und wie das verarbeitet wird und wie wir das auch als Informationen wieder aufnehmen. Im gleichen Raum ist auch die Arbeit von Roman Signer, eine Aktion aus den 70er Jahren, in der eine Kiste gesprengt wird. Also das ist, glaube ich, die Arbeit in der Ausstellung, wo diese Fremdeinwirkung am drastischsten auch visualisiert wird und ist auch die einzige Arbeit, die diese Gewalteinwirkung auch selber zeigt, also wo diese visualisiert ist, nämlich mit dieser Sprengung. Und diese Einzelteile dieser Holzkiste, die fliegen dann in der Luft herum und landen dann auf dieser Wiese, wo die Sprengung stattfindet, auf dem Boden und sind dann aber eigentlich als Einzelteile auch wieder einzelne Objekte. Ja. Er kartografiert sie dann nämlich auch mit so Fähnchen und markiert diese Orte.
Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Das eine habe ich schon beschrieben mit diesem Potenzial des Brechens, wo man innerlich in die Vergangenheit zurückgeht, rekonstruiert, was da war oder in die Zukunft, wie das bestenfalls wieder zusammenfinden könnte. Aber ich glaube, was genauso wichtig ist, ist dieses Potenzial. Also es bricht etwas. Und ich glaube, das finde ich sehr, sehr faszinierend jetzt in der Arbeit von Signer, dass das, was geschieht, dann als solches gezeigt wird. Es wird nicht rekonstruiert oder neu wieder zusammengebaut oder es folgt nicht diesem Ideal eines Vorstellungsbildes, was oft Anlass ist, um zu arbeiten. Und ich glaube aber, wenn wir die Vorstellung von dem, was wir machen wollten, wieder verlieren, ist es oft viel interessanter, als wenn wir dem folgen.
Ich habe mich dann auch gefragt, dass wenn wir jetzt diese zwei Entstehungsformen so typologisieren, dann sind es ja vielleicht auch, oder gibt es ja auch die Möglichkeit, dass es Mischformen gibt zwischen diesen beiden Entstehungsformen. Also ich denke da an ein Gebäude, das gesprengt wird und dann das Überbleibsel oder die Überreste, die sind dann trotzdem, können auch als Ruinen dann nochmal über die Vergänglichkeit zu noch mehr fragmentiert werden, wenn man das so graduell abstufen kann. Eine Arbeit, die aus der Ausstellung, die mir da auch in den Sinn gekommen ist, ist diejenige von Corzine Fontana. Ja. Das sind ja Materialien, die aus der Natur entnommen sind, also Schilf oder Bambus, das ummantelt wird mit Schweinsblase. Mhm. Und das sind, also die Gewinnung dieser Materialien ist ja eigentlich eine Gewalteinwirkung. Das Schilf wurde abgeschnitten. Die beiden Materialien werden dann zusammengefügt und in den Ausstellungsraum geholt. Und da beginnt ja dann eigentlich ein organischer Zersetzungsprozess, der auch etwas Ruinöses an sich hat, der auch mit dem Vergänglichen spielt. Mhm. Und sogar, und das finde ich auch das Spannende an der Arbeit, diese Vergänglichkeit visualisieren kann. Also es wird eigentlich nachvollziehbar. Man kann dem Objekt zuschauen, wie es graduell immer weniger und weniger wird und sich eigentlich selber auch zersetzt.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, das mitzudenken in der Skulptur, die Zeitlichkeit der Materialität. Und ich glaube, da ist die Bronze mit dem Ewigkeitsanspruch irgendwo. Dann gibt es den Schneeballverkauf, wo sich das Ganze schon beim Verkauf auflöst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf jeden Fall.
Also unterschiedliche Materialien, die sich unterschiedlich verhalten und auch in einer Zeitlichkeit unterschiedliche Gestalten annehmen können. Vielleicht könnte man auch so...
Oder auch tatsächlich verschwinden oder bleiben und in welcher Zeitspanne das passiert. Also ich glaube, das ist wichtig, das mitzudenken. Mhm.
Dann gibt es auch Arbeiten in der Ausstellung, die mit dem Fragmentiertsein des Menschen, also der menschlichen Identität, des menschlichen Seins ja auch spielen. Also ganz prominent die Arbeit von Martin Wiesler, die Terrakotten, in denen ganz viele Zustände, Gefühlszustände des Menschen, aber auch Ängste, Träume und so weiter verhandelt werden. Die Identität oder der Mensch spielt ja auch eine wichtige Rolle in deiner Praxis. Der Körper ist Ausgangslage für ganz viele deiner Arbeiten. Inwiefern hat das auch mit Identität oder innerlichen Zuständen auch zu tun, das, was du am Objekt oder am Äußerlichen behandelst?
Also normalerweise versuche ich, äußere Identitätsmerkmale in den Arbeiten mit meinem Körper aufzulösen. Es geht mir nicht um dieses Wiedererkennen von meinem Körper, sondern vielmehr um das Erkennen und Wiederverlieren von Formen. Aber vielleicht auch das Gefühl von Vertrautsein und Fremdsein im eigenen oder im Äußeren. Daher ist es mir wichtig, dem Material an und für sich die Möglichkeit zu geben, sich eigene Formen zu suchen. Also plötzlich eine eigene Dynamik zu entwickeln, der ich folgen kann. Und da entstehen Fehler, Ausflüsse oder auch so Bruchstellen. In der Installation jetzt mit den Fingerabdrücken wird diese Abwesenheit, das haben wir auch schon gesagt, des Körpers über die zurückgelassene Spur wichtig. Und trotzdem sind ja aber auch die Fingerabdrücke, das dient ja auch zum Identifizieren von jemand. Aber ich glaube, da ist es jetzt in dieser Installation, ist es vielmehr dieses Gefühl vom abwesenden Körper oder dem Hinterlassen von Spuren, vielleicht wie eine Art Berührungsarchiv.
Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das Archiv ist ja auch ein Ort, an dem viele Fragmente zusammenkommen und die dann unterschiedlich kombiniert auch unterschiedliche Geschichten erzählen können. Und da sind wir, glaube ich, auch ganz schnell wieder beim Museum und was wir als Museum und insbesondere auch als Museum mit einer eigenen Sammlung leisten können oder womit wir uns beschäftigen. Das Thema der Vollständigkeit ist ja ein sehr großes in dieser Ausstellung. Vollständig haben wir das Thema jetzt wahrscheinlich noch nicht behandelt. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich aber vorschlagen, dass wir hier einen Abschluss wagen. Und insofern ist es auch ein sehr schöner Kreis, der sich schließt, weil mir nämlich heute aufgefallen ist, dass wir beide zum ersten Mal über die Ausstellung auch gesprochen haben, hier an diesem Ort, wo jetzt auch dieser Podcast stattfindet, nämlich in deinem Atelier. Genau. Also insofern eine halbe vollständige Runde oder ein Full Circle Moment, wie man so schön sagt, ist hier trotzdem geleistet worden von uns beiden. An der Stelle ein herzliches Dankeschön an dich.
Ebenfalls, herzlichen Dank.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch.